Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich allem, was eine Gänsehaut bereitet. Heute wieder in einer kleinen Sonderedition.
Jawohl,
ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass es noch eine weitere Folge außer der Reihe geben wird. Einfach, weil wir es können.
Ja.
So. Und ich hatte euch letztes Mal, vor der letzten, gefragt, was ihr euch wünscht. Da hat die Mehrheit für einen paranormalen Fall gestimmt. Den habt ihr bekommen. Aber ich weiß, dass der Hunger nach True-Crime-Fällen immer mindestens genauso groß ist in der Community. Weswegen wir heute einen True-Crime-Fall mitgebracht haben.
Aber nicht ganz ohne Mysterium, habe ich gehört.
Auch das ist absolut korrekt. Ich finde, das ist ein Fall, der an Absurdität kaum zu übertreffen ist.
Ja.
Außerdem wird es heute auch wieder ein kleines bisschen psychologisch. Und wir werden sehen, wie stark der Einfluss ist, den zwei Menschen aufeinander haben können. Und das auf eine sehr beängstigende Art und Weise.
Yes.
Wir sind hier unter uns und vor allem zu 80% weiblich, weshalb wir hier ganz offen reden können. Zumal ich glaube, dass sich viele in dem, was ich jetzt gleich sagen werde, wiedererkennen können. Und zwar habe ich während der ersten beiden Tage meiner Periode so starke Unterleibsschmerzen, dass ich herkömmliche Hygieneartikel, insbesondere Tampons, einfach nicht benutzen kann, weil das die Schmerzen nur unnötig verstärkt. Und für eine super lange Zeit war das ein großes Problem für mich, weil du natürlich trotzdem uneingeschränkt am alltäglichen Geschehen teilnehmen willst. Und zum Glück hat sich da in den vergangenen Jahren ein bisschen was getan, was Innovationen betrifft, sodass ich irgendwann von Periodenunterwäsche erfahren habe, diese ausprobiert habe. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Erleichterung das für mich war. Ich habe mich dann durch verschiedene Anbieter durchgetestet und hängen geblieben bin ich bei den Panties von The Female Company, weil die A, absolut sicher sind, also keine Period Panic mehr, und B, super bequem sind, nichts kneift oder rutscht, womit Periodenunterwäsche echt eine Entdeckung war, die mir zumindest für eine Woche jeden Monat ein Stückchen mehr Lebensqualität zurückgegeben hat.
Genau, und dabei könnt ihr die Perioden-Panties in verschiedenen Schnitten haben. Und zwar egal ob Brazilian, High-Waist, Spitze oder Seamless. Der Oma-Schlüpfer, den wir uns vorstellen, wenn wir Periodenunterwäsche hören, der hat auf jeden Fall abgedankt.
Hattest du nie eine Perioden-Unterbox?
Ja, sicher.
Doch, ich wollte gerade sagen.
Ach so, aber das ist ja was anderes. Das ist ja kein Periodenschlüpfer. Das ist einfach die Periodenunterhose, die als letzte noch im Schrank liegt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die kennen wir doch alle. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr.
Genau, die brauchen wir nicht.
Dank The Female Company.
So ist es, so ist es. Und die Schlüpfer haben eben auch nichts mit Oma-Schlüpfern zu tun.
Nee, so. Wirklich.
Außerdem bieten sie super Tragekomfort und sind nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Je nach Stärke eurer Blutung hat man 8 bis 12 Stunden Tragedauer ohne Nässegefühl. Es gibt die Panties aber auch in Ultra Strong für Menschen, die mehr bluten. Und die lassen sich auch super waschen.
Genau. Und was mir ebenfalls super wichtig war, ist, dass die Unterwäsche ohne Biozide ist. Und auch das ist hier gegeben. Die Panties von The Female Company sind aus zertifizierter Bio-Baumwolle, non-toxic und ohne Biozide.
Mit unserem Code TFC, also die Abkürzung von The Female Company, unterstrich Stimmen, also TFC unterstrich Stimmen, alles komplett in Großbuchstaben, spart ihr jetzt ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro 12% auf euren Einkauf bei The Female Company. Ab einem Bestellwert von 50 Euro zahlt ihr auch keine Versandkosten mehr und ihr habt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
Den Link und unseren Code TFC-Stimmen haben wir euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Und wenn ihr euch in meiner Problematik wiedererkannt habt, dann kann ich euch echt nur ermutigen, Periodenunterwäsche mal eine Chance zu geben. Das ist ein echter Gamechanger.
Ganz abgesehen auch von Nachhaltigkeit und solchen Aspekten.
Auch.
Weniger Müll.
Richtig.
Also wir bedanken uns jedenfalls bei The Female Company und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Folge.
So ist es. Dass sich Menschen irrational verhalten, ist keine Seltenheit und auch kein Geheimnis. Doch was ist, wenn dieses irrationale Verhalten durch eine Infektion hervorgerufen und wahllos weitergegeben wird? Was ist, wenn gegen diese Infektion kein Medikament, kein Desinfektionsmittel und auch keine Maske etwas ausrichten kann? Was ist, wenn jeder von uns, potenziell gefährdet ist. 16. Mai 2008, Cork, Irland. Eineiige Zwillinge teilen vieles. Ihr Erbgut, ihr Aussehen, ihre Interessen und Vorlieben. Doch auch für die allerengsten aller Geschwisterpaare ist es irgendwann an der Zeit, getrennte Wege zu gehen. So war es auch bei Ursula und Sabina Eriksson. Im Jahr 2003 verlassen die Zwillinge nach einer gewöhnlichen Kindheit und Jugend in bescheidenen Verhältnissen ihr Geburts- und Heimatland Schweden. Während es Sabina in das europäische Irland verschlägt, lässt sich Ursula auf einem ganz anderen Kontinent nieder, im Land der Möglichkeiten, in den USA. Eine ganz schöne Distanz für zwei Menschen, die ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben und noch nie für eine längere Zeit voneinander getrennt waren. Und doch haben sie ihre Entscheidung nie bereut. Beide führen voneinander völlig unabhängige Leben, die in gewöhnlichen Bahnen verlaufen. Zumindest bis jetzt. Der 16. Mai 2008 ist ein besonderer Tag, denn heute besucht Ursula ihre Schwester Sabina im irländischen Cork. Hier lebt die mittlerweile 41-Jährige gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei Kindern. Mit Ursulas Ankunft werden die beiden gestandenen Frauen wieder zu den unzertrennlichen Zwillingen, die sie so lange Zeit waren. Trotz oder gerade wegen der großen Distanz, die sie die meiste Zeit über voneinander trennt, haben sie sich viel zu erzählen. Sabinas Lebensgefährte merkt schnell, zwischen die beiden, da passt kein Blatt mehr. Das angeregte Geplapper der Zwillinge lässt sich von nun an durch nichts und niemanden mehr unterbrechen, weshalb Ursula und Sabina den Rest des Tages in trauter Zweisamkeit verbringen, bis sie sich gegen 2 Uhr am Morgen aus unerklärlichen Gründen unbemerkt aus dem Haus schleichen. 17. Mai 2008, Autobahn M6, Staffordshire, England. Mit Blaulicht und Martinshorn nähert sich der Streifenwagen der Autobahnpolizei dem Einsatzort. Die Unruhestifter können schnell ausfindig gemacht werden. Zwischen den Mittelleitplanken bahnen sich zwei Frauen ihren Weg durch den fließenden Verkehr. Normalerweise besteht die Aufgabe der Polizei in solchen Situationen darin, die Fußgänger möglichst glimpflich und schnell aus der Gefahrenzone zu bringen und das ohne, dass es zu einem Schaden kommt. Doch was für die Beamten als Routineeinsatz beginnt, wird in nur wenigen Augenblicken zu einem wahrhaftig gewordenen Albtraum. Als sich der Streifenwagen mit gedrosselter Geschwindigkeit nähert, geschieht das Unglaubliche. Die beiden Frauen ergreifen die Flucht, klettern über die Leitplanke, die den Mittelstreifen von der Fahrbahn trennt, und rennen in den fließenden Verkehr. Die Dame im roten Mantel, die dieses waghalsige Manöver eingeleitet hatte und zuerst auf die Fahrbahn gelaufen war, wird vor den Augen der Polizisten von einem PKW erfasst. Für alle Beteiligten ein Schock. Nur ihre Begleitung, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt dicht auf den Fersen war, scheint dieser Zwischenfall nicht weiter zu beirren. Sie blickt sich nicht einmal um und rennt einfach zielstrebig weiter, bis es ihr schließlich gelingt, die dreispurige Autobahn unbeschadet zu überqueren. Die Beamten Paul Finlayson und Tracy Cope befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Unfallstelle und werden von den Kollegen vor Ort zur Verstärkung gerufen. Während Tracy kräftiger auf das Gaspedal des Streifenwagens tritt und Blaulicht sowie Martinshorn einschaltet, macht sich Paul aufs Schlimmste gefasst. Wie es der Zufall so will, sitzt ein Kameramann des englischen Fernsehsenders BBC auf der Rückbank, der am heutigen Tag den Alltag der Polizisten auf Streife für die Sendung Motorway Cops dokumentieren soll. Bisher hatte es nicht viel Spannendes gegeben, worüber es sich zu berichten lohnen würde, doch wird sich das mit den jüngsten Ereignissen schlagartig ändern. In nur wenigen Minuten werden Kameramann, Polizisten und ein Millionenpublikum Zeugen eines spektakulären Kriminalfalles, der bis heute unzählige Fragen offen lässt. Am Einsatzort angekommen sind Paul und Tracy mehr als überrascht zu sehen, dass beide Frauen wohlauf sind. Sogar die Dame im roten Mantel, die vor nur wenigen Minuten von einem PKW erfasst wurde, steht nun gemeinsam mit ihrer Begleitung und zwei Polizeibeamten auf dem Standstreifen und zieht genüsslich an ihrer Zigarette. Während Paul und Tracy von ihrem Kollegen über die jüngsten Geschehnisse informiert werden, halten sich die beiden Frauen unter Beobachtung eines weiteren Beamten im Hintergrund. Niemand ahnt, dass zwei auf den ersten Blick ganz gewöhnliche Menschen denselben Fehler, der ihnen eben beinahe das Leben kostete, gleich ein zweites Mal begehen werden. Doch ist es dieses Mal die Frau im grünen Pullover, die in einem unbeobachteten Moment kopflos auf die Fahrbahn rennt. Der beaufsichtigende Polizist schafft es noch, den Ärmel ihrer Jacke zu greifen, Doch streift sie diese einfach ab. Chaos bricht aus. Menschen schreien, Autos hupen und Reifen quietschen auf nassem Asphalt. Obwohl so vieles auf einmal geschieht, fühlt es sich an, als würde die Anspannung der Situation die Zeit einfrieren, sie verlangsamen und beinahe zum Stillstand bringen. Bis eine männliche Stimme die Wolke aus Adrenalin, Angst, Schweiß und Tränen plötzlich zerreißt. »Hier, Paul Finlayson, wir brauchen sofort einen Notarzt. Wir haben zwei Personenschäden, möglicherweise tödlich.« Der Polizist hat seinen aufgebrachten Funkspruch noch nicht ganz beendet. Da rennt zu allem Übel auch noch die Frau im roten Mantel, die bisher nur teilnahmslos auf dem Seitenstreifen stand, in den fließenden Verkehr. Der Fahrer eines silbernen VW Polos macht eine Vollbremsung, doch kann er sein Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der schlanke Körper der Frau wird durch die Luft gewirbelt und gegen die Windschutzscheibe geschleudert, die aufgrund der massiven Krafteinwirkung zu Bruch geht. Mit dem nächsten Wimpernschlag schlägt der schlaffe Körper der Frau auf dem harten Asphalt auf, wo er regungslos liegen bleibt. Auch die Dame im grünen Pullover hatte dieses Mal weniger Glück. Sie wurde unmittelbar, nachdem sie auf die Fahrbahn rannte, von den mannshohen Rädern eines LKW erfasst, der mit etwa 90 km/h auf sie zugerollt kam. Die Kollision riss sie zu Boden. Mit einem Mal wird alles still. Ein Schock für alle Beteiligten. Schrecksekunden, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Bestürzende Bilder, die schon bald durch die Aufzeichnungen des Kameramannes vom Sender BBC um die Welt gehen werden. Und doch war das nur der Vorgeschmack auf eine Geschichte, die an Absurdität nur schwer zu übertreffen ist und am Ende sogar einem Menschen das Leben kosten wird. Wie durch ein Wunder überleben die beiden Frauen auch ihren zweiten waghalsigen Fluchtversuch. Voller Unglauben und nicht dazu in der Lage, verarbeiten zu können, was sich da gerade vor ihren eigenen Augen abgespielt hat, stehen die vier Polizeibeamten für einige Sekunden wie angewurzelt auf dem Standstreifen. Was treibt nicht einen, sondern gleich zwei Menschen dazu, nicht ein, sondern gleich zweimal, auf eine vollbefahrene Autobahn zu rennen? Vor wem oder was sind sie auf der Flucht? Ist das Resultat des perfiden Versuchs eines Doppelsuizids? Trotz der vielen Fragen, die passend zum britischen Wetter wie schwere Gewitterwolken über den Köpfen der Beteiligten schweben, bleibt ihnen keine Zeit zum Verschnaufen. Auch wenn diese Frauen ihr Schicksal, aus welchen rätselhaften Gründen auch immer, zum wiederholten Male selbst gewählt haben, so brauchen sie dennoch dringend Hilfe. Die mysteriöse Unbekannte im grünen Pullover ist zwar bei Bewusstsein, doch ist sie nicht dazu imstande aufzustehen, da ihre Beine von den Reifen des LKW überrollt und dabei offensichtlich mehrere Male gebrochen wurden. Die Frau im roten Mantel ist nicht bei Bewusstsein, aber sie atmet. Polizei und Autofahrer eilen den Frauen zu Hilfe. Während die Fahrerin des silbernen Polos den Kopf der Bewusstlosen stabilisiert und Tracy die wärmenden Rettungsdecken aus dem Streifenwagen holt, kümmert sich Paul mit einem Kollegen um die Frau im grünen Pullover. Ihre Knochenbrüche bereiten ihr starke Schmerzen. Die Versorgung derartig schwerer Verletzungen geht weit über das, was der junge Polizist im Erste-Hilfe-Kurs seiner Ausbildung gelernt hat, hinaus, weshalb er sich zunächst darauf fokussiert, der Verletzten das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. »Wir sind von der Polizei, wir sind hier, um zu helfen«, sagt er, während er sich zum Gesicht der Unbekannten herunterbeugt. »Ich erkenne sie nicht, sie sind nicht real«, entgegnet die Frau. Mit dieser Antwort hatte Paul nicht gerechnet. Was meint sie damit, sie sind nicht real? Vielleicht eine Alkohol- oder Drogenintoxikation? Die Schmerzensschreie der Frau reißen den Polizisten aus seinen Gedanken. »Bitte beruhigen Sie sich, halten Sie still, Sie sind verletzt«, wiederholt er immer und immer wieder. Doch die Frau kann oder will ihm einfach nicht Folge leisten. Egal, was er auch tut, trotz ihrer schweren Verletzungen versucht sie immer wieder, sich aufzurichten. Ihre Schreie werden lauter und ihr Ton deutlicher. Mittlerweile wirft sie mit wüsten Beleidigungen um sich, kratzt, spuckt und beißt. Immer wieder schreit sie um Hilfe und verlangt, dass irgendjemand die Polizei rufe, wobei ihr die Tatsache, dass diese bereits anwesend ist, völlig entgeht. Paul kann nicht begreifen, wie sich eine Person, deren Körper von der Hüfte abwärts regelrecht zertrümmert wurde, so derartig gegen jegliche Hilfe zur Wehr setzen kann. Es macht den Anschein, als würde die Unbekannte nicht im geringsten verstehen, wie schwerwiegend ihre Verletzungen wirklich sind. Was ist hier nur los? Paul überkommt mehr und mehr das Gefühl, dass sie es hier mit weitaus mehr zu tun haben, als auf den ersten Blick offensichtlich ist. Bisher macht es immerhin den Anschein, als hätten seine Kollegen und Kolleginnen wenigstens die Frau in Rot im Griff. Das ist ein Anfang. Zumindest für die 15 Minuten, in denen sie nicht bei Bewusstsein ist. Doch ändert sich das in dem Moment, in dem sie die Lider erstmals wieder öffnet, schlagartig. Für einige Sekunden schauen ihre braunen großen Augen benommen in den mit grauen Wolken behangenen Himmel. Dann versucht auch sie, sich aufzurichten. »Bleiben Sie liegen«, sagt Tracy eindringlich, während sie die Frau vorsichtig an den Schultern wieder zu Boden drückt. Die Unbekannte zeigt sich wenig responsiv, schaut sich irritiert in der Gegend um und kommt der Bitte der Polizistin nach. Fürs Erste. Doch scheint sie lediglich auf den richtigen Augenblick zu warten. Darauf, dass die Helferinnen sich in Sicherheit wiegen und endlich von ihr ablassen. Denn die nächste unachtsame Sekunde nutzt die gerade noch von der Ohnmacht in Benommenheit gehüllte Frau für einen weiteren Fluchtversuch. Mit einem Satz springt sie auf und rennt geradewegs auf die Leitplanke zu, die die beiden Fahrtrichtungen voneinander trennt. Tracy eilt ihr nach und es kommt zu einer Rangelei. Der Unbekannten gelingt es jedoch, die Polizistin mit einem gezielten Schlag abzuwehren. Während Tracy unkontrolliert zu Boden stürzt, klettert die Frau in Rot über die Leitplanke und rennt geradewegs auf die andere Fahrbahn. Zu ihrem Glück ist dort gerade wenig Verkehr, sodass die sich nähernden Autos noch rechtzeitig anhalten können. Paul zögert nicht und hechtet der Frau hinterher, wobei für den jungen Polizisten unmöglich abzusehen ist, welche Gefahr wirklich von der Unbekannten ausgeht. Anstatt weiter zu fliehen, scheint diese jetzt nämlich in den Angriff überzugehen, zieht dafür sogar ihren Mantel aus und macht immer wieder einen Ausfallschritt auf den Beamten zu, um einen körperlichen Angriff anzutäuschen. Paul reagiert wie gehabt deeskalierend. Er hält schützend die Hände vor sich, während er ihr den Fluchtweg abschneidet und wiederholt die Worte »Beruhigen Sie sich« mit ruhiger Stimme spricht. Seine Kollegin Tracy und mehrere Autofahrer, die das Spektakel mit angesehen hatten, kommen ihm zu Hilfe. Am Ende braucht es 7 Männer, die es unter größten Anstrengungen gerade ebenso schaffen, die sich mit Händen und Füßen wehrende Frau zurück auf den anderen Fahrstreifen zu bringen und dort außerhalb der Gefahrenzone zu fixieren. Dabei schreit sie um Hilfe, tritt und schlägt wild um sich, als stünde ihr Leben auf dem Spiel, und die Kraft, die sie während des Kampfes entwickelt, ist unglaublich. Immer wieder ruft sie, jemand solle die Polizei verständigen, wobei diese doch längst vor Ort ist. Die Beamten haben keine andere Wahl, als ihr Handschellen anzulegen, und selbst das wird die außer Rand und Band geratene Frau nicht davon abhalten, heftige Gegenwehr zu leisten. Paul und Tracy sind sich sicher. Ihr mentaler Zustand muss in Zusammenhang mit einem Substanzmissbrauch stehen. Vielleicht eine drogeninduzierte Psychose? Als die Rettungskräfte eintreffen, wird die Unbekannte sediert, damit eine erste Untersuchung und der anschließende Abtransport überhaupt möglich sind. Während ihre schwerverletzte Mitreisende vor den Augen der unzähligen Schaulustigen, die sich derweil entlang den Leitplanken versammelt hatten, mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wird, fährt der Krankenwagen zur nächstgelegenen Notaufnahme. Die Polizei durchsucht die Taschen der beiden Frauen und kann den mitgeführten Papieren entnehmen, dass es sich bei ihnen um eineiige Zwillinge handelt. Ursula und Sabina Eriksson, beide 41 Jahre alt. Die gebürtigen Schwedinnen waren beide vor etwa 5 Jahren aus ihrem Heimatland ausgewandert. Ursula hatte es in die Vereinigten Staaten verschlagen, während sich Sabine im irischen Mallow niedergelassen hatte. Von den über den Vorfall informierten Angehörigen erfährt die Polizei, dass Ursula Sabine einige Tage vor den sich überschlagenen Ereignissen in Mallow besucht hatte. Ab dem Tag ihrer Ankunft seien die beiden Schwestern, die sonst ein vollkommen autarkes Leben unabhängig voneinander führten, unzertrennlich gewesen. Sowohl Sabinas als auch Ursulas polizeiliches Führungszeugnis ist makellos. Und auch auf psychische Vorerkrankungen oder eine Substanzabhängigkeit finden sich keine Hinweise. Umso überraschter sind die Beamten, als sie von Sabinas Lebensgefährten erfahren, dass die beiden Frauen scheinbar niemanden in ihre Reisepläne involviert hatten und einfach urplötzlich verschwunden waren. Sabina hatte nicht nur ihren Partner, sondern auch ihre beiden Kinder aus heiterem Himmel in Irland zurückgelassen. Bis sie der Anruf von der Polizei erreichte, war den Angehörigen der Aufenthaltsort der Schwestern also vollkommen unbekannt. Mittels der CCTV-Videoaufnahmen von der Autobahn, Zeugenaussagen und der in den Rucksäcken der beiden Frauen sichergestellten Papiere lässt sich die geplante Route der Eriksson-Zwillinge rekonstruieren. Von Irland aus waren sie für ihr gemeinsames Abenteuer mit der Fähre nach England übergesetzt und anschließend mit dem Reisebus über die M6 weiter Richtung London gefahren. Auf einer Raststätte kam es dann zu den ersten Auffälligkeiten, die die Abweichung vom ursprünglichen Plan nach sich zogen. Einen Tag, nachdem Ursula und Sabina urplötzlich verschwunden waren, kamen sie in Liverpool an. Dort beobachteten Zeugen, wie sie in einen Reisebus stiegen, der sie nach London bringen sollte. Doch sollten sie hier nie ankommen. Nach einem kurzen Halt an einer Raststätte fährt der National Express am Vormittag weiter die M6 entlang, ohne die Zwillinge. Eine Kassiererin, die am 17. Mai 2008 im Shop der Raststätte Schicht hatte, sagt aus, dass der Busfahrer von zwei Frauen berichtet hatte, die sich während der Fahrt seltsam verhalten hatten. So hatten sie sich ihre Taschen nicht abnehmen lassen, um sie im Frachtraum zu verstauen und die Rucksäcke stattdessen eng an ihre Körper gepresst. Der Busfahrer befürchtete, dass sich im Inneren im schlimmsten Fall Sprengsätze oder Waffen befinden könnten, weshalb er die Frauen dazu aufforderte, ihm den Inhalt der Rucksäcke zu zeigen. Als die Zwillinge die Durchsuchung ihrer Taschen jedoch verweigerten, beschloss der Busfahrer, die Fahrt nach London ohne sie fortzusetzen. Vor der Weiterfahrt hatte der Busfahrer die Verkäuferin jedoch über das auffällige Verhalten seiner beiden Passagiere informiert und darum gebeten, sie im Auge zu behalten. Über die Überwachungskameras habe Kassiererin Melissa Dutton gesehen, wie die beiden Frauen auf dem Gelände der Raststätte herumliefen. Die Rucksäcke noch immer an ihre Körper gepresst und mit beiden Armen eng umschlungen. Wenn sie miteinander sprachen, dann taten sie dies nur, indem sie die Köpfe eng zusammensteckten, als würden sie einander ein Geheimnis anvertrauen oder etwas aushecken. Als die beiden Frauen in den toten Winkel hinter das Tankstellengebäude liefen, beschloss Melissa, auf Nummer sicher zu gehen und die Polizei zu verständigen, welche die Raststätte nur kurze Zeit später erreichte. Zwei Beamte redeten mit den Frauen, aber nur kurz. Danach kamen sie zu Melissa in den Shop und setzten sie darüber in Kenntnis, dass die beiden Damen schon einen Weg finden würden, ihre Reise fortzusetzen und nach London zu kommen. Und damit hatten die Polizisten ihre Pflicht getan. Nachdem die Beamten bei Melissa eine Rufnummer hinterlegt hatten, an die sie sich bei weiteren Auffälligkeiten hätte wenden können, stiegen sie zurück in ihren Streifenwagen und fuhren davon. Die Angestellte des Raststätten-Shops ging davon aus, dass die beiden verdächtigen Frauen einfach auf den nächsten Bus nach London warten würden. Doch setzten sie ihre Reise stattdessen zu Fuß fort. Auf den Aufnahmen des CCTV-Footages ist zu sehen, wie sich die beiden Blondinen ihren Weg über die M6-Bahn und die Autobahn zwischen den Mittelleitplanken entlanglaufen. Immer wieder bleiben sie stehen. Tuscheln kurz, bis sie ihren Marsch weiter fortsetzen. Doch plötzlich und ohne ersichtlichen Grund rennt Sabina in den fließenden Verkehr und wird von einem Auto erfasst. Als wäre dieser Anblick noch nicht abschreckend genug, folgt Ursula ihr nur wenige Sekunden später. Dann treffen die Beamten Paul Finlayson und Tracy Cope ein, die zusammen mit der Hilfe einiger unbeteiligter Autofahrer durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern konnten. In der Notaufnahme angekommen, scheinen für Sabina die vorangegangene Tortur sowie die schweren Verletzungen ihrer Schwester jedoch schon wieder vergessen. Als wären die letzten Stunden lediglich Inhalte eines Fiebertraums, aus dem sie längst aufgewacht ist. Während sich ihre Schwester Ursula nach wie vor in einem kritischen Zustand befindet, kann Sabina die Notaufnahme nach einer ausgiebigen Untersuchung nur 5 Stunden später wieder verlassen. Da sie 2 Polizisten beleidigt und angegriffen hatte, soll die 41-Jährige nun in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten, die sie vom Krankenhaus aus zum Revier bringen sollen, stellen sich auf das Schlimmste ein. Doch erwartet sie anstelle einer wild gewordenen Furie, die um sich schlägt, kratzt und beißt, eine ganz gewöhnliche Frau. Sabina wirkt vollkommen klar und verliert kein Wort über das Geschehen auf der M6, geschweige denn über ihre verletzte Schwester. Stattdessen sorgt sie sich um oberflächliche Belanglosigkeiten wie ihr Aussehen. Sie wirkt unbeschwert, ausgelassen, lacht viel und auf der Wache angekommen, flirtet sie sogar mit einem Polizisten. Auch als sie mit ihrem Vergehen, 2 Polizeibeamte gefährdet zu haben, konfrontiert wird, zeigt sie keine angemessene Reaktion. In ihrem Kopf scheint zum gegebenen Zeitpunkt nur Raum für die Sorge zu sein, wie sie wohl ohne ihren Schmuck, den sie für die Aufnahme in Untersuchungshaft ablegen muss, aussehen wird. Auf die Frage, ob sie je versucht habe, sich selbst oder jemand anderen etwas anzutun, antwortet sie mit den Worten: Nein, nie. Für die Beamten stellt sich die Frage, ob Sabina Erickson eine Meisterin der Verdrängung ist oder ob sie sich schlicht und ergreifend nicht an das Geschehene erinnern kann. Während Sabinas Fingerabdrücke in der Datenbank registriert werden, faxt das Krankenhauslabor die Ergebnisse der Blutuntersuchung an die Polizei. Doch werfen die Befunde nur noch mehr Fragen auf. Weder in Ursulas Blut noch in dem von Sabina konnten Rückstände von Alkohol oder irgendeiner anderen Substanz gefunden werden, die das Verhalten der Schwestern erklären könnte. Als Ursache bleibt also nur noch eine Option: eine Geisteskrankheit. 2 Tage nach dem Vorfall auf der Autobahn M6 bekennt sich Sabina ihrer Vergehen schuldig, doch hat sie ihre 1-tägige Haftstrafe zu diesem Zeitpunkt bereits abgesessen. Die 48 Stunden, die sie in U-Haft verbracht hatte, waren ohne besondere Vorkommnisse vergangen. Sabina verhielt sich unauffällig und schien die ganze Zeit über zurechnungsfähig und bei klarem Verstand zu sein, weshalb die Polizisten keinerlei Bedenken hatten, als sie sie am Morgen des 19. Mai aus ihrer Obhut entließen. Doch wird diese Entscheidung einem unschuldigen Mann das Leben kosten. In der grünen Jacke ihrer Schwester und mit 2 Plastiktüten, in denen sich all ihre Habseligkeiten befinden, in den Händen, schlendert Sabina am frühen Abend die Christchurch Street in Fenton entlang. Als sie auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig 2 Männer ihres Alters mit einem Hund entgegenkommen, hält sie inne. »Das ist ein hübscher Hund, den Sie da haben«, ruft sie den beiden Männern zu, die daraufhin die Straße überqueren und auf Sabina zukommen. Sie stellen sich ihr als Glenn und Peter vor und die 3 kommen ins Gespräch. Während Sabina den Hund streichelt, erzählt sie, dass ihre Schwester nach einem Unfall im Krankenhaus liege und sie nun dringend eine Unterkunft brauche. Dabei wirkt sie gegenüber den Fremden sehr aufgeschlossen und freundlich. Da es in dieser Gegend weit und breit kein Bed and Breakfast gibt, bietet Glenn der Unbekannten kurzerhand einen Schlafplatz in seiner Wohnung an. Er wohne nur ein paar Straßen weiter und Platz habe er reichlich. Auf dem Weg dorthin taut Sabina immer mehr auf. Während Glenn mit ihr in eine angeregte Unterhaltung vertieft ist, fragt sich sein Freund Peter, was es mit der mysteriösen Blondine auf sich hat. Glenn war schon immer ein sehr herzlicher Mensch. Dass er der jungen Frau in ihrer Notlage also angeboten hatte, bei ihm zu übernachten, sieht ihm durchaus ähnlich. Doch kommt es ihm seltsam vor, dass die Unbekannte auf Reisen all ihre Besitztümer, darunter Klamotten, Zigaretten aus dem Duty-Free, mehrere Handys und ein Laptop in Plastiktüten mit sich herumträgt. Wer ist diese Frau? Hatte sie irgendwo eingebrochen oder war sie auf der Flucht? Seine Vermutung ist, dass sie vor ihrem gewalttätigen Partner geflohen ist. Dennoch möchte er versuchen, mehr über die Unbekannte zu erfahren, bevor er seinen Freund mit ihr alleine lässt. In Glenns Wohnung angekommen, rauchen die 3 noch einige Zigaretten und trinken dabei ein paar Dosen Bier. Doch als sich Peter über den Unfall ihrer Schwester erkundigt, kippt die Stimmung plötzlich. Mit einem Mal macht die ansonsten so gesprächige Sabina dicht, das weite Lächeln verschwindet und sie wird eiskalt. Anstelle einer Erklärung bietet sie nur Rechtfertigung, was die Männer dazu veranlasst, schnell das Thema zu wechseln, wodurch sich Sabina wieder etwas zu entspannen scheint. Doch wirkt sie dennoch wie ausgewechselt. Gerade in den ruhigeren Momenten, wenn alle im Raum schweigen, scheint ihr eine unsichtbare Bedrohung Unbehagen zu bereiten. Immer wieder sieht sie sich um. Dann steht sie auf und geht zum Fenster, wo sie zwischen den Lamellen der zugezogenen Jalousie hindurchspäht, bis sich ihre paranoiden Blicke irgendwo auf den dunklen Straßen vor dem Haus verlieren. Peter ist Sabinas Verhalten unheimlich. Immer wieder wirft er Glenn besorgte Blicke zu, doch wimmelt dieser mit einem zuversichtlichen Nicken voller Urvertrauen ab und formt mit den Lippen die Worte: ist schon okay. Gar nichts ist okay. Das wird Peter klar, als Sabina den beiden Männern 2 weitere Zigaretten aus der Schachtel anbietet, aus der sie die ganze Zeit rauchen, nur um ihnen die Glimmstängel, gerade als sie sie anzünden wollen, wieder aus den Mündern zu reißen. »Die könnten vergiftet sein, die könnt ihr nicht haben«, zischt sie, gefolgt von einem weiteren paranoiden Schulterblick. Die Stimmung ist angespannt. Doch bringt es Glenn nicht übers Herz, die aufgebrachte Frau mitten in der Nacht ohne einen Ort, an den sie gehen kann, vor die Tür zu setzen. Peter hingegen reicht es jetzt. Er will so schnell wie möglich raus aus der Situation und verlässt um kurz nach Mitternacht die Wohnung seines Freundes. Am nächsten Tag zur Mittagszeit ist Sabina noch immer bei Glenn, der sich gerade den Telefonhörer ans Ohr hält und darauf wartet, dass am anderen Ende der Leitung jemand abnimmt. Sein Bruder Paul arbeitet in einem lokalen Krankenhaus. Da Sabina keine Ahnung hat, in welche Klinik man ihre Schwester Ursula nach dem Unfall auf der M6 gebracht hatte, versucht Glenn nun über seinen Bruder an genauere Informationen zu kommen. Paul versichert, sich zu erkundigen und sobald er etwas rausgefunden hat, zurückzurufen. Um die Wartezeit bis zum Rückruf seines Bruders zu überbrücken, will Glenn noch eine Kanne Tee aufsetzen. Doch muss er feststellen, dass er keine Teebeutel mehr hat. Gegen 19.40 Uhr nähert er sich einem Nachbarn, der gerade auf dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses dabei ist, sein Auto zu waschen. Freundlich wie immer fragt Glenn den älteren Herrn, ob er sich bei ihm etwas Tee leihen könne, was der Nachbar bejaht. Doch nur wenige Minuten, nachdem Glenn mit den Teebeuteln in seiner Wohnung verschwunden war, kehrt er zum Nachbarn in den Hinterhof zurück. Dieses Mal ist er aufgelöst und blutet stark. »Sie hat auf mich eingestochen«, sagt er. Glenn ist in Panik und sein Nachbar kann nichts weiter tun, als den Notruf zu verständigen und ihm gut zuzureden, während er dabei zusieht, wie das Blut schwallartig aus Glenns Stichwunden im Bauch tritt. »Ich werde sterben, ich werde sterben«, sagte er immer wieder. Und er wird Recht behalten, auch wenn sein Nachbar das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben will. »Du kannst dir doch jetzt nicht sterben, Glenn, das sieht dir gar nicht ähnlich«, sagt er zu ihm in einem liebevollen Tonfall. Und tatsächlich schafft es der Nachbar, Glenn mit diesen mutmachenden Worten ein letztes Mal zum Lachen zu bringen. »Kümmere dich um meinen Hund, okay?«, sagt Glenn, bevor er in den Armen des Mannes verblutet. In den quälend langen Minuten, bis die Rettungskräfte eintreffen, erlebt der Nachbar eine Hilflosigkeit, die er niemals vergessen können wird. Für Glenn Hollinshead kommt an jenem Tag jede Hilfe zu spät. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Zeitgleich zeichnen die Kameras der öffentlichen Videoüberwachung auf, wie eine blonde Frau mittleren Alters Glenns Haus verlässt und davonläuft. Kurze Zeit später sieht der Autofahrer Joshua Grattage aus dem Augenwinkel, wie sich eine Passantin, die neben ihm auf dem Bürgersteig läuft, immer wieder einen Hammer selbst auf den Kopf schlägt. Ihr Gesicht ist bereits blutüberströmt und ihr helles Haar rot verfärbt. Ungläubig drosselt er die Geschwindigkeit und nähert sich der Unbekannten mit seinem Fahrzeug, doch scheint sie ihn nicht zu bemerken. In einem günstigen Augenblick tritt er auf die Bremse, steigt aus dem Wagen und sprintet der Frau hinterher. Als er ihr direkt auf den Fersen ist, greift er nach dem Hammer und versucht, ihn an sich zu reißen. Doch hält sich die verletzte Frau daran fest, als hinge ihr Leben davon ab. Es kommt zu einer Rangelei, wobei sie herumschreit und primitive Schnauf- und Grunzlaute von sich gibt. Plötzlich spürt Joshua einen stechenden Schmerz am Hinterkopf. Die Unbekannte hatte ihm mit einem Dachziegel eine Platzwunde verpasst, doch lässt er dennoch nicht los. Schließlich gelingt es ihm, seinem wild gewordenen Gegenüber den Hammer zu entreißen, woraufhin die fremde Frau die Flucht ergreift. Kaum ist sie hinter dem grün bewachsenen Hügel eines Kreisverkehrs verschwunden, hört Joshua hinter sich auch schon das Martinshorn. Einige Streifenwagen fahren an ihm vorbei, genau in die Richtung, in die die Frau gelaufen war. Auf einer Brücke können die Rettungskräfte sie schließlich einholen, doch gibt sie sich damit nicht geschlagen. Entschlossen klettert sie über das Geländer und springt 12 Meter in die Tiefe auf den harten Asphalt der unter ihr liegenden Autobahn. Durch den Aufprall bricht sie sich jedoch beide Knöchel, was eine weitere Flucht unmöglich macht. Die Frau wird umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo neben den Knochenbrüchen noch eine Schädelfraktur diagnostiziert wird. Zudem stellt das behandelnde Fachpersonal fest, dass es sich bei der Patientin um eine alte Bekannte handelt, nämlich um Sabina Erickson, die sich erst vor wenigen Tagen aufgrund eines Unfalls auf der M6 in ihrer Behandlung befunden hatte. Mittlerweile hat auch Paul Hollinshead vom Tod seines Bruders erfahren. Im absoluten Schock fährt er zu Glenns Wohnung, der Ort, an dem er viele gemeinsame Stunden mit seinem Bruder verbracht hatte und in dem nun Polizeibeamte und Kriminaltechniker ein- und ausgehen. Bei dem Anblick der Blutlache vor dem Hintereingang des Hauses dreht sich ihm der Magen um. Die Beamten hatten ihm gesagt, dass jemand 5-mal auf seinen Bruder eingestochen hatte. Und um wen es sich bei diesem jemand handelt, kann er sich denken. Sabina Erickson, die Frau, die Glenn bei sich aufgenommen hatte und deren Schwester er ausfindig machen sollte. Bei dem Telefonat vor nur wenigen Stunden war seine Welt noch in Ordnung, doch jetzt steht sie Kopf. Voller Unglauben lässt er seinen Blick über den Ort des Geschehens wandern, als würde irgendwo auf einer Hauswand oder einem Fensterrahmen die Antwort auf die Frage, wie die Dinge in so kurzer Zeit so aus dem Ruder laufen konnten, geschrieben stehen. Dem Zustand von Glenns Küche ist zu entnehmen, dass er offenbar gerade dabei war, das Abendessen zuzubereiten, als man mit dem Messer auf ihn losging. Das passiert also mit dir, wenn du versuchst, jemandem zu helfen, denkt sich Paul. Sabina Eriksons Mordprozess beginnt am 1. September 2009. Doch obwohl die Ereignisse nun mehr als ein Jahr zurückliegen und Sabina alle Zeit der Welt hatte, sich auf ihre Anhörung vorzubereiten, gibt sie sich wie gewohnt geheimnisvoll. Vor Gericht beantwortet sie jede einzelne Frage mit derselben Antwort. Kein Kommentar. Glücklicherweise gibt es in diesem Fall mehr als genug Beweismaterial. Angefangen mit den Aufnahmen, die auf der M6 durch den Sender BBC entstanden sind, bis hin zu wichtigen Zeugen wie Peter und Paul, die belegen können, dass Sabina in einer Verbindung mit Glenn Hollinshead gestanden hat und zum Tatzeitpunkt bei ihm war. Doch bezüglich eines Motivs tappen die Geschworenen im Dunkeln. Aufgrund des vorangegangenen irrationalen Verhaltens der Erickson-Zwillinge wird von der Strafverteidigung ein psychiatrisches Gutachten bestellt. Der Fachmann vermutet, dass Sabina zum Zeitpunkt der Tat und auch in den Tagen davor immer mal wieder die sekundäre Betroffene einer seltenen psychischen Störung war, einer Folie à deux. Ein Begriff aus dem Französischen, der übersetzt Geistesstörung zu zweit bedeutet. Dabei kommt es zu einer Übernahme von Wahnvorstellungen durch eine vormals gesunde Person, hervorgerufen durch einen an einer Psychose erkrankten Menschen. Die Primärerkrankte ist die dominierende Person, bei der in der Regel eine Schizophrenie vorliegt und die induzierte Person mit dieser Erkrankung quasi ansteckt. Die infizierte Person ist zunächst zwar nicht wahnhaft, aber in den allermeisten Fällen seelisch labil und steht in der Regel in einem emotional engen, möglicherweise auch abhängigen Verhältnis zu der dominierenden Person. Bei den Betroffenen handelt es sich vielfach um nahestehende Angehörige, die so von der erkrankten Person beeinflusst werden, dass sie letztlich kritiklos den Wahn ihres Gegenübers übernehmen, wobei die Wahninhalte sogar oft noch weiter ausgeführt werden, wodurch sich die Betroffenen wechselseitig in ihrem Wahn bestärken. Ein mögliches Motiv für das Ausbrechen einer Folie à deux könnte sein, dass sich die induzierte Person zu Anfang durch die Übernahme der Wahninhalte eine Stabilisierung der Beziehung erhofft. Fördernd wirkt sich eine soziale Isolation auf die Entstehung einer Folie à deux aus und Inhalt der Wahngedanken ist vorwiegend ein Verfolgungswahn. Wie im Fall der Erickson-Schwestern, bei denen sich laut des Gutachters eine bei Ursula vorliegende Geisteskrankheit auf Sabina übertragen habe. Bei der Therapie ist eine Trennung vom dominierenden Partner ein wichtiger Faktor. Hierdurch kann eine Remission erreicht werden. Doch sollte die induzierte Person auch im Hinblick auf eine der Folie à deux zugrunde liegenden Grunderkrankung untersucht werden. Das könnte zum Beispiel eine dependente Persönlichkeitsstörung sein, bei der sich die Betroffenen gegenüber eines anderen Menschen abhängig und unterwürfig verhalten. Bleibt eine Therapie aus, kann es im schlimmsten Fall zu einem chronischen Verlauf kommen. Eine Differentialdiagnose, die von der Folie à deux abzugrenzen ist, ist die akute polymorphe psychotische Störung, die dem Gericht von den Gutachtern der Staatsanwaltschaft vorgestellt wird. Hierbei kommt es zu einer vorübergehenden psychotischen Störung mit akutem Beginn bei der Halluzination, Wahnphänomene und Wahrnehmungsstörungen in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sind und von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde wechseln können. Beide Diagnosen sehen sich im Verhalten der Zwillinge bestätigt. Zwar ist weder in der Krankheitsgeschichte von Ursula noch von Sabina vermerkt, dass sie jemals an einer wahnhaften Störung litten, doch zeigen die Aufnahmen, die am 17. Mai auf der M6 entstanden sind, eindeutig, dass die Zwillinge zu diesem Zeitpunkt an Wahngedanken litten. Das belegen die Aussagen, die sie gegenüber der Polizisten, die sie als solche nicht erkannten, äußerten, wie »Ich weiß, du bist nicht real« oder »Sie wollen deine Organe stehlen«. Dass die Symptome erst auftraten, nachdem sich Ursula und Sabina nach einer langen Zeit erstmals wiedergesehen hatten und mit der räumlichen Trennung der Zwillinge wieder verschwand, spricht ebenfalls für das Krankheitsbild einer Folie à deux. Auch die beruhigenden Medikamente, die man Sabina zur Ruhigstellung für den Transport ins Krankenhaus gegeben hatte, könnten dazu beigetragen haben, dass sich ihr wahnhafter Zustand binnen weniger Stunden vollständig normalisierte. Doch bleibt unklar, wie genau es nach 2 Tagen Untersuchungshaft ohne Auffälligkeiten am 19. Mai zu einer erneuten Verschlechterung ihres Geisteszustands gekommen sein könnte, die schließlich zu dem Mord an Glenn Hollinshead führte. Vermutlich hatte sich das wahnhafte Gedankengut ihrer Schwester zu dieser Zeit schon zu tief in Sabinas Kopf verwurzelt, denn wie bereits erwähnt, kann eine Folie à deux unbehandelt zu einer chronischen Erkrankung werden. Für die Angehörigen des Opfers ist es unbegreiflich, wie man Sabina Eriksson nach den Vorfällen auf der M6 nur 2 Tage später aus der Untersuchungshaft hatte entlassen können. Doch wurde sie vor ihrer Entlassung ganze 4-mal und von 3 verschiedenen Personen begutachtet. Sowohl der Hauptwachtmeister und Sozialarbeiter der Einrichtung als auch ein konsultierter Psychiater waren sich einig, dass von Sabina Eriksson keine Gefahr mehr ausgehen würde und dass bei ihr keine Geisteskrankheit vorläge. Diese 3 Gutachter hatten zum Zeitpunkt ihrer Einschätzung jedoch keinen Zugriff auf das Videomaterial, das wenige Tage zuvor auf der Autobahn entstanden ist, da ihre Aufgabe lediglich darin bestand, den aktuellen Geisteszustand der Insassin zu erfassen, um darüber zu entscheiden, ob diese vernehmungsfähig ist oder nicht. Grundlage für diese Einschätzung ist lediglich ein sehr kleiner, festgelegter Fragenkatalog, der sich ausschließlich auf rechtliche Aspekte begrenzt und nur eine Momentaufnahme darstellt. Im Fall der 2. Diagnose, der akuten polymorphen psychotischen Störung, wäre die Einschätzung der Fachleute genau richtig gewesen. Denn Sabina Eriksson war zum Vernehmungszeitpunkt mental vollkommen gesund. Liegt im Fall der Eriksson-Schwestern jedoch tatsächlich eine Folie à deux vor, dann wäre es sehr gut denkbar, dass die befragte Person mit Behörden ganz absichtlich nicht über ihre psychotischen Warninhalte spricht, da staatliche Institutionen oft als Bedrohung und Aggressor wahrgenommen werden. Für die Rechtsprechung stellt dieser besondere Fall eine große Herausforderung dar. Natürlich ist es dem Richter ein Anliegen, für Glenns Angehörige und das Opfer selbst Gerechtigkeit herzustellen. Doch ist unstrittig, dass Sabina zum Tatzeitpunkt ebenfalls Opfer ihrer eigenen Psyche war. Da eine schwere Geisteskrankheit große Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit eines Menschen hat, sind ihm in gewisser Weise die Hände gebunden. Am Ende des Prozesses bekennt sich Sabina des Totschlags schuldig und aufgrund der verminderten Schuldfähigkeit akzeptiert der Richter dieses Schuldeingeständnis. Als er das Urteil spricht, sagt er, er wünsche, man könne Sabina Eriksson überwachen, bevor und nachdem man sie entlässt. Doch da von ihr zum aktuellen Zeitpunkt keine akute Gefahr ausgeht, sei er per Gesetz dazu verpflichtet, ein fixes Datum für ihre Haftentlassung zu verhängen und auch eine anschließende Aufsicht könne er aufgrund der Rechtslage nicht veranlassen. Am Ende des Prozesses wird Sabina Eriksson zu 5 Jahren Haft verurteilt. Für alle Beteiligten ein sehr unbefriedigendes Urteil. So gewährleistet es lediglich für die Zeit der Haft den Schutz der Öffentlichkeit. Das Problem wurde damit also nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben. In dem Moment, in dem die Verurteilte das Gefängnis verlässt und wieder mit den Stressoren des alltäglichen Lebens konfrontiert wird, könnte es zu einem Rückfall und damit zu einer erneuten Gefährdung Unschuldiger kommen. Glenns Bruder Paul ist der Meinung, dass das Gericht mit diesem Urteil den Weg des geringsten Widerstands gewählt und damit seiner Pflicht nicht in ausreichendem Maße nachgekommen ist. Ihre Haft sitzt Sabina Eriksson im Frauengefängnis von Bonsfield ab. Kontakt zu ihrer Schwester, die nach ihrem Krankenhausaufenthalt in die USA zurückgekehrt war, hält sie noch immer. Da Sabina zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung bereits 439 Tage in Haft verbracht hatte, hat sie ihre Strafe im Jahr 2011 vollständig abgesessen. Nach ihrer Entlassung wird es still um die Eriksson-Schwestern. Doch ist das wohl der bestmögliche Ausgang in einem so tragischen Fall? Denn eine erneute Berichterstattung über die Eriksson-Zwillinge würde sicher nichts Gutes verheißen.
Okay, also ich finde den Fall immer noch krass, auch wenn ich ihn schon mal gehört habe, auch wenn ich selber auch schon mal drüber gelesen habe. Mhm. Ich finde immer wieder erstaunlich, was da passiert ist.
Ich finde auch, das meine ich mit an Absurdität eigentlich kaum zu übertreffen.
Absolut. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, wenn ihr den Fall kanntet. Aber ihr solltet mal gucken.
Ich werde auch ein bisschen was dazu hochladen.
Genau. Und vielleicht guckt ihr euch selber nochmal die Doku an.
Genau, die ist natürlich auch wieder in der Folgenbeschreibung verlinkt.
Ja, weil diese Bilder sind absolut beeindruckend. Auf die komischste Art und Weise, wie sowas sein kann.
Es ist
auch erschreckend und schockierend. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie sich auch die ganzen Menschen, die beteiligt waren
an Schauspektakel eigentlich.
Ja, genau. Also ich meine jetzt auch gerade die Polizisten, aber auch die Autofahrer, die Leute von der Ambulance, alle irgendwie, die da involviert waren, müssen einfach auch für ihr Leben gezeichnet sein eigentlich, weil du mit sowas halt überhaupt nicht rechnest. Und was ja auch total outstanding ist an dem Fall, ist, dass diese Dokumentation quasi ja gedreht wurde an dem Tag, wo die dahin gerufen wurden. Das heißt, es gibt halt hochauflösende Bilder, abgesehen davon, dass es offensichtlich wahnsinnig viele Kameras dort gibt.
Die CCTV-Footage haben, also der ganze Fall wurde eigentlich auf Video dokumentiert.
Jo.
Gefühlt so von Anfang bis Ende.
Das ist wirklich so krass.
Ja.
Also es gibt auch in der Doku, habe ich das Gefühl gehabt, es gab fast mehr Original-Footage als nachgestellte Szenen.
Ja, also es lohnt sich wirklich, sich das nochmal zu veranschaulichen, weil da wirklich durchkommt, wie verstörend und unbegreiflich das ist, was da passiert ist. Und
was der Kopf mit einem anstellen
kann. Genau, was der
kann.
Kopf nicht nur mit einem, sondern mit zwei Personen. Mit zwei eigentlich eigenständigen Frauen, die sogar lange voneinander getrennt gelebt haben, machen kann.
Was nur vielleicht auch der Grund ist, warum das nicht früher zutage getreten ist.
Genau, wahrscheinlich war es die Distanz zwischen den beiden. Wobei man sagen muss, was hier so ein bisschen die Besonderheit ist, weshalb das Ganze auch noch so ein bisschen in was Mysteriöses gehüllt wird. Oft kann man bei der Folie à deux ja eine dominante Person, von der die Erkrankung ausgeht, ausmachen. Die eine gewisse Krankheitsgeschichte hat, wo psychische Störungen vorher bekannt waren, die sich dann eben auf die andere Person, auf die weniger dominante Person übertragen haben. Das war hier ja überhaupt nicht der Fall.
Zumindest nicht, dass man wusste.
Ja, oder konnte man, ja. Was natürlich auch super frustrierend ist, dass die beiden Erickson-Schwestern über diesen Vorfall sehr geschwiegen haben. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil ich meine, du musst dir vorstellen, wenn du wirklich diesen schnellen Wechsel hast zwischen wahnhaft und komplett klar denkend, wie musst du dich fühlen im Blick auf das, was dazwischen geschehen ist? Mhm. Vielleicht kannst du dich auch gar nicht wirklich gut daran erinnern.
Das ist noch eine andere Frage. Das ist ja auch eine Theorie, die zwischendurch mal von dem Police Chief aufgestellt wurde, dass er gesagt hat, vielleicht hat sie sich auch gar nicht erinnert, die Schwester, die dann in der Untersuchungshaft saß, vielleicht hat sie sich überhaupt nicht erinnert daran, was passiert war, weil sie auch gar nicht über ihre Schwester gesprochen hat und das überhaupt nicht angesprochen hat. Mhm. Man sitzt da und denkt, wie kann sowas passieren? Mhm. Und man hat auch ja heutzutage keine Informationen über die beiden, das heißt, du kannst ja auch gar nicht sagen, wie ging es überhaupt der Schwester, die so schwer verletzt war? Ist die danach weiter durchs Leben gegangen und hatte gar nichts?
Ja, genau. Also meines Wissens nach ist die danach zurück in ihre Heimat gekehrt. Und das war's. Jetzt ist natürlich die Frage, was ja auch super spannend ist, dass nach diesem Mord, wo Sabine dann natürlich auch untersuchungshaft saß, bis es zum Prozess kam und alles, hat sie ja keinerlei psychotische Anzeichen mehr gezeigt. Gar nicht mehr. Und ich glaube wahrscheinlich, weil die beiden wieder voneinander getrennt waren.
Das
so
ist
vermute
halt krass,
ich. Ne? Und ich frage mich, ob die beiden vielleicht, weiß ich nicht, sich nicht mehr wirklich gesehen haben seitdem, um weitere psychotische Schübe zu vermeiden. Es ist halt wirklich sehr still geworden, verständlicherweise, um diese beiden Schwestern. Ich denke, natürlich, gerade wenn du von dieser Tat so distanziert bist emotional, weil du eben wirklich nicht zurechnungsfähig warst, ich glaube, dann ist natürlich der Wunsch, auch real und wahrhaftig Distanz dazu gewinnen, sehr, sehr groß und vielleicht irgendwo ein ganz, ganz anderes Leben zu führen und sich vielleicht nicht noch weiter mit dem, was da geschehen ist, mit
Klar.
der Tat zu identifizieren.
Ja, ja.
Aber ja, es bleiben auf jeden Fall viele Fragen offen bei diesem Fall.
Besonders frustrierend ist es natürlich für die Angehörigen, beziehungsweise wir haben ja vom Bruder gehört, des Verstorbenen, des Getöteten.
Vom Glenn.
Genau.
Hollinshead, ja.
Und dass der frustriert ist, weil man die nicht so in die Verantwortung nehmen kann, wie man es würde, wenn jemand mit voller Zurechnungsfähigkeit das getan hätte.
Ja.
Das verstehe ich, dass da eine wahnsinnige Frustration entsteht.
Das verstehe ich auch. Und ich verstehe aber gleichermaßen die Schwierigkeit, also für das Gericht, da eine faire Entscheidung zu treffen.
Ja, voll.
Auf der einen Seite hast du die Angehörigen, die wollen, dass die Person, die einen geliebten Menschen getötet hat, zur Rechenschaft gezogen wird und für die Tat bestraft wird. Auf der anderen Seite hast du da eine Frau, die wirklich einfach nicht zurechnungsfähig war, ja, und nicht Herrin ihrer Sinne und nicht wusste, was sie tat.
Ja.
Und komplett an der Realität vorbeigelebt hat.
Und du kannst
zum Zeitpunkt
halt
der Tat
per Gesetz dann niemanden schuldig sprechen, in dem Sinne schuldig sprechen,
ja,
wie du es tun würdest, logischerweise,
genau,
wenn es jemand in vollem Bewusstsein getan,
ja,
hat.
Ja, die sind da ja gewisserweise die Hände gebunden und, ja, du hast gewisse Regeln, an die du dich halten musst und du kannst nur in einem bestimmten gesteckten Rahmen deine Entscheidung treffen.
Ja.
Und genau das hat das Gericht besten Gewissens getan. Wobei der Bruder ja auch sagt, dass das so ein bisschen wirkt wie der einfache Weg. Aber ich sehe, um ehrlich zu sein,
die
Alternative nicht.
Ja, das hätte ich auch.
Das ist das. Was man natürlich kritisieren kann, ist, dass Sabine in erster Linie nach ihrem ersten eintägigen Aufenthalt bei der Polizei, weil sie einen Polizisten angegriffen hat und so, dass sie danach sofort wieder laufen gelassen wurde.
Ja, die Frage ist ja,
auch da, was kann man machen? Mhm. Gut, aber hätte man aufgrund der Geschehnisse vom Vortag nicht sagen können, man kann nicht ausschließen, dass sie eine Gefährdung ist für Menschen?
Ich glaube, du hast in Deutschland, glaube ich, kannst du Leute 48 Stunden mitnehmen?
Das kann gut sein.
Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Wir hatten ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, auch im Podcast. Es gab mal eine Nachbarschaftsproblematik,
mhm,
weil es eine psychotische Nachbarin gab.
Mhm.
Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher mehr, für wie lange die nicht aufgetaucht war, nachdem sie mal einen psychotischen Schub hatte und, mhm, tatsächlich auch sich und andere im Haus gefährdet hatte.
Und mitgenommen wurde.
Und mitgenommen wurde, genau, weil jemand die Polizei gerufen, mhm, hatte und gleich einen Krankenwagen dazu.
Mhm.
Und wenn die Leute nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, dann darf man sie eben auch mitnehmen und zwangsunterbringen.
Na
für
klar.
Eine gewisse Zeit. Mhm. Dann kommt auch ein Richter raus und guckt das an und so. Mhm. Das hat halt alles Regeln.
Mhm.
Und ich weiß halt nicht, wie es in England ist. Wie lange darfst du jemanden festhalten, wenn der keine Anzeichen mehr zeigt? Und wie gesetzeswidrig handelst du dann als Staatsdiener, wenn du die Person länger festhältst? Weißt du?
Das ist eine Freiheitsberaubung.
Genau.
Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, ob man da einen Vorwurf draus drehen kann, insbesondere wenn man die Aufnahmen sieht aus der Untersuchungshaft und wie sich Sabina dort verhalten hat. Das ist die Frage, ob du da sagen kannst, okay, da stimmt was nicht, ja, wir behalten die jetzt noch da. Das würde ich in Zweifel ziehen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern man daraus tatsächlich einen Vorwurf stricken könnte.
Ja.
Aber im Endeffekt sind wir ja sowieso darauf ausgerichtet und ich kann mir vorstellen, dass Angehörige von so einem von einem Opfer in so einem Fall so frustriert sind, dass sie sich natürlich wünschen, dass irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dass es jemanden gibt, der verantwortlich für die Ereignisse ist, wenn es schon die Person selbst nicht sein kann, weil sie nicht zurechnungsfähig war, aus welchem Grund auch immer, dann suchst du dir den Staat oder sonst wen, der halt irgendwie einen Fehler gemacht hat.
Ja.
Und das verstehe ich. Das ist ein menschliches Bedürfnis.
Das ist ein menschliches Bedürfnis.
Und das verstehe ich vollstens. Frage ist nur, ob man das in dem Fall wirklich ganz rational sagen kann, dass da was falsch gemacht wurde. Das ist, würde ich einfach nur mal so in den Raum stellen. Das
ja,
ist
schwierig. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist einer der Fälle, die halt juristisch eine wahnsinnige Herausforderung darstellen.
Ja.
Da gibt es halt einfach keine einfache Lösung für die jeden, in Anführungszeichen, bei so einer schlimmen Angelegenheit bestmöglich zufriedenstellt.
Ja.
Hinterher.
Ja.
Und was ja auch spannend ist, dass sie im Krankenhaus und in Untersuchungshaft, dass die Symptome da so stark nachgelassen haben. Ich glaube wirklich, dass sich das wahrscheinlich ziemlich gut auf die Beruhigungsmittel zurückführen lässt, weil trotz der Trennung von ihrer Schwester ging es dann ja am nächsten Tag aber schon wieder los, als sie dann bei Glenn Hollinshead untergekommen ist und wo sie dann schon wieder Anzeichen gezeigt hat von Misstrauen
das halt auch
und wahnhaften Vorstellungen.
Das finde ich halt auch krass, wenn wir davon ausgehen, dass eine Folie à deux durch zwei Personen bedingt ist.
Mhm.
und die eine hatte quasi gar keine, also keine von beiden hatte eine Vorgeschichte. Mhm. Dann finde ich es halt krass, die eine Schwester ist weg. Es gibt ja auch andere Fälle, wo es quasi so ist, dass die Menschen getrennt werden mussten, damit das aufhörte, weil die sich gegenseitig bedingt haben in ihrer akuten Störung.
Ja.
Und die eine Schwester ist im Krankenhaus nachgewiesenermaßen und die andere Schwester macht einfach so weiter und setzt die Psychose fort.
Und trotzdem ist halt die Schwester noch in ihrem Kopf.
Ja.
Quasi.
Ja, ja.
Das ist so verrückt.
Mhm.
Und so richtig erklären, also ich habe wirklich, ich habe nach ganz faktischen Erklärungen, so richtig erklären kann man es sich nicht. Man weiß, es gibt diese Störung, dieses Phänomen, das hat man schon häufiger beobachtet, halt in der Regel bei Personen, die sich sehr, sehr nahe stehen, Paare oder eben Zwillinge, die ja auch aufgrund ihrer Genetik sowieso schon mal im selben Maße vielleicht zu gewissen Erkrankungen vorbelastet sind. Da wiegt das Risiko dann nochmal schwerer, wobei die Foliadö eine extrem seltene Erkrankung ist. Aber eben auch bei Paaren oder engen Freunden oder so konnte die Foliadö beobachtet werden. Und es ist mir unbegreiflich.
Ja, die Sache ist halt auch, dass es nach wie vor ja so eine seltene, so ein seltenes Phänomen ist, dass die Forschungslage ja auch nicht besonders knülle ist. Ne?
Ja, und auch das muss man sagen, im Krankenhaus jetzt, bei dem ersten Krankenhausaufenthalt, erster Kontakt mit Polizei, weil das so eine seltene Erkrankung ist, hat da sicherlich auch niemand dran gedacht, ach, klarer Fall, Foliadö.
Ja,
die müssen wir hier behalten, die ist gefährlich.
Genau.
Also.
Genau, außerdem waren ja alle Beteiligten auch total überrumpelt von allen Geschehen.
Verständlicherweise, wie gesagt, guckt es euch an. Ich glaube, da wäre jeder, ich glaube, sogar ich war überrumpelt, als ich das erste Mal diese Doku gesehen habe.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Geht mir auch so.
Ja.
Also, richtig krasser Fall. Und ich finde auch trotzdem, also auch wenn wir quasi wissen, worum es sich handelt, liegt doch eine ganze Menge Mysterium in dieser Geschichte, weil man eben nichts Greifbares so richtig hat, ne?
Es ist wie eine Infektionskrankheit ohne Erreger.
Ja, genau.
Ohne irgendwas.
Ja.
Einfach durch Gedankenübertragung quasi.
Es ist einfach richtig krass.
Ne? Und das ist ja nicht mal so, als würde der andere Teil in ein paranoides Glauben oder in eine Verschwörungsideologie rein manipuliert oder gedrängt werden.
Das passiert halt einfach ohne, also im blinden und unkommunizierten Einverständnis.
Genau. Und dann auch so schnell und dann ist auch von jetzt auf gleich wieder vorbei und dann kann es aber auch von jetzt auf gleich wiederkommen.
Ja.
Ich finde, das ist eines der spannendsten psychologischen Phänomene, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Diagnosen, die es so gibt.
Und gleichzeitig eben, und auch da nochmal in dem Urteil, ne, beziehungsweise in ihrer strafrechtlichen Verfolgung quasi von Sabina, liegt ja die Frustration für alle Beteiligten nicht nur darin, dass sie unzurechnungsfähig war und nicht schuldfähig in dem Sinne, sondern auch, dass man halt anerkennen muss, okay, das ist unter Umständen eine sehr kurzfristige Sache. Und sie stellt darüber hinaus auch noch keine Bedrohung für ihre Umwelt mehr dar.
Ja, und die Haft war ja auch unauffällig und alles. Also gab es danach auch keinen Grund, die zu verlängern oder so. Ne?
Ja.
Das hätte man überhaupt nicht rechtfertigen können. Was mir gerade noch eingefallen ist, es gab vermeintlich keine Vorzeichen oder nichts, keine Vorboten für diese eintretende Foliadö. Jetzt ist das, was man über die Schwestern, über ihre Vorgeschichte weiß, sehr begrenzt.
Genau.
Das heißt, wir können nicht sicher sagen, ob nicht doch eine der beiden Schwestern schon mal Berührungspunkte.
Deswegen sagte ich vorhin, soweit wir wissen.
Genau, mit irgendwelchen wahnhaften Störungen hatten. Mhm. Auch das wissen wir nicht. Was ich sagen kann, ich bin während meiner Recherche noch über einige weitere Fälle der Foliadö gestolpert, auch nochmal in einem ganz anderen Kontext und auch mit ganz anderen Warninhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zu dieser Materie nochmal irgendwann in naher Zukunft zurückkehren werden, weil ist auch so ein Thema, was mich nicht so ganz loslässt. Und ich weiß, wir sind ein bisschen late to the party. Ich glaube, das Thema ist im True Crime Bereich auf jeden Fall schon mal behandelt worden. Richtige True Crime Junkies werden diese Erkrankung kennen. Trotzdem ist jeder Fall halt super individuell. Das wird dann auch nochmal deutlich.
Ja, krasse Nummer auf jeden Fall. Mhm. Einer der verstörendsten Fälle auf jeden Fall.
Ja.
Weil man weiß es einfach nicht. Es ist wirklich so, du sitzt da und denkst, was passiert hier?
Mhm. Gerade, also wie gesagt, guckt euch die Bilder an. Es ist nur schwer. Es ist nicht zu begreifen.
Ja, absolut.
Was da passiert ist. Auch die Angst muss ja so real gewesen sein. Ich meine, du musst ja so in Panik, dich muss ja etwas, was nicht da ist, halt wie gesagt eine Wahnvorstellung, so in Panik versetzt haben, dass die offen auf eine befahrene Autobahn gerannt sind. Mhm. Mehrfach. Mhm. Von einer Brücke auf eine befahrene Straße gesprungen
sind. Über die Leitplanke geklettert sind, auf die andere Seite. Alles. Und so, ne? Ja, ich finde es auch so krass. Ja. Und auch, was sie, also ich meine, die hat gerufen, they're gonna steal your organs.
Mhm.
Und irgendwie, I know you're not real. Das ist ja alles auch so ein Ding, wo du dir denkst, da muss ja was, da ist im Kopf was abgegangen, was niemand sonst hat sehen können.
Ja.
Nur die zwei alleine waren in ihrer eigenen Blase und konnten
das
nicht da raus.
So, genau, aber zwei Menschen zusammen in dieser
unabgesprochen in dieser Blase sind, das ist komplett krass.
Ja.
Das finde ich auch so krass.
Ja, so ist.
Und was ich auch noch sagen möchte, ich habe es, als wir zusammen über den Fall gesprochen haben, beziehungsweise vorhin in deiner Schilderung, möchte ich einmal nur kurz sagen, weil ich es halt schon auch irgendwie von allen Seiten so ein bisschen weird finde, dass der Glenn und sein Kumpel, also dass sie diese Frau sehen, die halt mit ihren Klamotten bepackt auf der Straße steht und sagt, ey, du hast einen schönen Hund, so.
Mhm.
Und dann sagt, ich suche ein Hostel. Und er sagt irgendwie, jo, kein Dingelchen, spänze bei mir auf der Couch.
Ja.
Will gar nichts unterstellen.
Nein, also
ich glaube, dass
der
keine bösen Absichten hatte, aber vielleicht fand er die auch gut oder so.
Das denke ich. Vor allem seinem Freund ist ja schon im Laufe des Abends, als sie noch zusammen saßen, irgendwie kam sie ihm dann komisch vor.
Naja, ich meine, die hat den beiden Zigaretten angeboten, hat denen die aus dem Gesicht gerissen und hat gesagt, da könnte Gift drin sein, die könnt ihr nicht haben.
Genau, und da noch zu sagen, okay, die war halt so ein bisschen albern, ein bisschen verrückt.
Quirky.
Ja, also das finde ich auch, aber wie gesagt, vielleicht fand er sie gut, hatte ein Interesse an der Frau. Es ist ja auch so, das hattest du auch eben zu mir gesagt, das glaube ich gerade aus der Sicht eines Mannes, von einer blonden, schlanken Frau so erstmal keine Bedrohung ausgeht.
Ja, genau.
Du
ich glaube, du wirst
ja
halt,
nicht
du,
mit
das
sowas.
Wird halt oft so assoziiert mit vor allem ja vielleicht auch mit Naivität und so einer Freundlichkeit oder weiß ich nicht, Vertrauenswürdigkeit, was weiß ich.
Ja, oder eher so. mit einem Schutzbedürfnis ausgehen von dieser
Person. Das wäre eine sehr positive, Interpretationsweise. Mhm. Ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass der irgendwelche bösen Absichten hatte, um Gottes Willen. Aber ich fand halt trotzdem, ich wollte einmal kurz drüber reden, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, die sich gedacht hat, so, was ist denn das für eine komische Situation?
Dass du einfach
Wer
eine fremde
nimmt denn
Person
einfach,
bei
ja,
dir
genau,
schlafen
ja,
lässt,
genau,
ne?
genau,
ja,
genau.
Ja, ganz kurz noch, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch denselben Denkfehler. Ich hatte mich halt noch gefragt, so, wie kann es denn sein, dass die nicht erkannt haben aus den Nachrichten oder so, das muss ja überall in den Medien gewesen sein, wenn wir uns an die Zeit erinnern, in der sich das zugetragen hat, wo halt noch nicht jeder ein Smartphone in der Tasche hatte und jederzeit auf den sozialen Medien mit den Meldungen aus aller Welt zubombardiert wurde. Und da die beiden ja auch verabredet und beschäftigt waren, hat halt auch keiner Nachrichten geguckt.
Und jetzt mal unabhängig davon, selbst wenn ich nicht verabredet und beschäftigt bin, gucke ich mir nicht jeden Tag die Nachrichten an, aus Gründen. Und ich glaube auch, dass heute ist natürlich jetzt auch, gerade alles ein bisschen heftig, wollen wir nicht leugnen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es 2008 schon Sorgenpunkte gab, womit sich Menschen beschäftigt haben und wo es auch Leute gab, die gesagt haben, es interessiert mich entweder nicht jeden Tag Nachrichten zu gucken oder ich gucke bewusst nicht jeden Tag Nachrichten oder ich gucke vor allem nicht rund um die Uhr Nachrichten.
Ja, oder ich habe halt einfach keine Zeit.
So, ich bin arbeiten, danach gehe ich aus, fertig, ne, so.
Ja.
Das heißt, ich glaube, da gibt's schon Gründe, warum die Leute nicht wussten,
wen sie da
in ihr
Haus
treffen.
Eingeladen
ja,
haben.
Genau.
Ja.
Ach,
ja.
Aber,
es tut mir für alle Beteiligten irgendwie leid. Für die Schwestern selber, in erster Linie aber natürlich für das Opfer und die Angehörigen, für Glenn, dem seine Hilfsbereitschaft echt zum Verhängnis wurde.
Mhm, total.
Aber auch alle Polizisten, alle Autofahrer, die nicht damit rechnen konnten, dass im nächsten Augenblick zwei Frauen auf die Straße und ihnen vors Auto rennen würden, was ja auch eine traumatisierende Erfahrung einfach, du kriegst ja den Schreck deines Lebens.
Ja, absolut.
Der Nachbar.
Können wir auch nochmal darüber reden? Ich finde es halt so krass. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass ich es gleichermaßen verurteilenswert wie nachvollziehbar finde, dass Menschen an der Leitplanke stehen. In der Doku könnt ihr das sehen und sich die ganze Chose angucken, weil sie ja halt alle im Stau stehen und aussteigen aus ihren Autos, sich an die Leitplanke stellen und die Show genießen. Ich finde es gleichermaßen nachvollziehbar wie verurteilenswert.
Ja.
Ich will das einfach nur nochmal sagen. Es ist nicht so, ich bin auch nicht perfekt und ich hätte auch da, gestanden.
Und wir haben alle voyeuristische Anteile, sind wir mal ehrlich.
So ist es. Aber ich finde es halt trotzdem krass. Da spielt sich halt so ein Horror ab irgendwie und die Leute stehen da echt, ne, mit der Fluppe in der Hand und glotzen. Finde ich schon auch irgendwie. Also auch da sitze ich da und denke,
schon,
oh Leute, Menschen,
wir sind schon
Alter. Ja,
total. Kann man nicht leugnen.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Wirklich ein, ja, mit einer der absurdesten Fälle.
Ja, einfach auch, weil das so dokumentiert ist. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass es davon Videos gibt, Leute.
Man glaubt auch nicht wirklich, was man da gerade sieht.
Nee, also guckt es euch an.
Ich kann die Fassungslosigkeit aller Beteiligten auf jeden Fall mehr als nachvollziehen.
Siehste, ich finde das gleichermaßen verurteilenswert wie nachvollziehbar und sage, guckt es euch an.
Ja.
Es ist halt, wisst ihr, so, es ist.
Wir haben es uns auch angeguckt.
Was soll ich da sagen? Ich saß da auch mit offenem Mund und habe die ganze Zeit gesagt, es ist furchtbar, aber es ist so krass, dass das so gut dokumentiert ist.
Aber immerhin denkt so, sollte sowas in die Richtung nochmal passieren und Folie, das ist jetzt kein Einzelfall von dieser Folie à deux, vielleicht denkt man jetzt ein bisschen häufiger.
Ja, total.
Ein bisschen eher dran, dass es diese Option, dass es diese Erkrankung gibt.
Ja, zumindest wenn es medial irgendwie bekannt ist, ne? So.
Ja, oder vielleicht hat jemand zu, der sich irgendwann mit dieser Fragestellung konfrontiert sieht, oder? Hoffentlich nicht, Gott bewahre. Ja, aber just so you know.
Ja.
Jetzt wisst ihr Bescheid.
So, Aufklärungsauftrag wird er erfüllt, ne?
Genau.
Leute.
Genau. Dein Einsatz eigentlich.
Oh, ja, ich habe noch was zu sagen. Wir gehen auf Tour.
Auch immer der gleiche Singsang. Das ist bald Ritual wie unsere Begrüßung.
Ja, genau.
Du wirst dir das richtig abgewöhnen müssen, wenn die Tour vorbei ist.
Wahrscheinlich sage ich es dann noch ein paar Mal automatisch und Denise sagt immer, nein, Pia, gehen wir nicht. Wir waren auf Tour. Wir waren auf Tour. Nein.
Ja,
also Leute, wir gehen auf Tour und wir haben Termine. Und zwar, ich sehe das schon. Sie sitzt jetzt hier und guckt so unschuldig in der Gegend rum und wartet, ob ich die Daten jetzt aus dem Kopf kann.
Es ist jedes Mal das gleiche. Also ich weiß nicht, wann ich auf Tour gehe. Ich habe die Daten nicht im Kopf. Ich werde aber da sein.
Ja.
Versprochen.
Also ich weiß das.
Ja, dann hau
wir
raus.
Wir sind am 13.11. in Berlin, am 28.11. in Mülheim an der Ruhr und am 4.12. in Hamburg. Und für diese drei Termine gibt es noch Tickets.
Genau. Köln und am 5.12. Hamburg ist nämlich schon ausverkauft.
Genau, dort haben wir einen Zusatztermin bekommen am 4.12.
Genau.
Und außerdem eben am 13.11. in Berlin und am 28.11. in Mülheim an der Ruhr. Da gibt es noch Tickets für diese Termine.
Genau. Wir verlinken euch den Link, wo ihr an die Tickets kommt, in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Und alle weiteren Updates teilen wir euch dann auch natürlich hier im Podcast, aber auch auf Instagram unter podcast.stimmen im Kopf mit.
Yes. Kommt vorbei. Wir freuen uns, euch zu sehen.
Mega. Okay.
So, tschüss, ne?
Ja, genau. Dieses Mal kann ich noch sagen, dass wir uns hoffentlich nächsten Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher.
Es ist gefährlich da draußen.